Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Samstagnachmittag. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Podcast-Serie Wandschrank Vibes. Heute bin ich nicht im Office, heute bin ich in Wien und habe einen Gast neben mir, mit dem ich heute über die ein oder anderen diversen Themen sprechen werde. Ja. Rechts neben mir der Jean-Claude. Ja, grüß dich, mein Lieber.
Ich grüße, schön dabei zu sein.
Ja, Jean-Claude ist der Erfinder von New Kids on the Block, ein Blog, der sich rund um Lifehacks, Männermode, rund um Informationen in der heutigen Zeit, heutigen Modezeit dreht. Ja, und müsst ihr auf jeden Fall mal auf Instagram abchecken. Er macht das eigentlich ganz gut. Ist auch manchmal auch bei Sky Sport dabei, habe ich auch schon gesehen. Und war damals auch Fußballer.
Ja ganz, also Fußballkarriere wie jeder war der große Traum, eigentlich Fußballer zu werden, wie von jedem Jungen irgendwie. Und dann aber angefangen, mich ziemlich früh für Mode zu interessieren. Ich glaube, 16 war ich damals, wo es richtig losging. Hab noch zu Hause die ganzen GQ Styles wirklich von ab 2000, lass mich nicht lügen, ab 2002 oder so habe ich die Dinger gesammelt. Die liegen immer noch zu Hause, werden nicht weggeschmissen. Meine Frau regt sich auf, sagt immer Staubfänger. Ich sage, nee, die Dinger müssen bleiben, das ist wie eine Bibel. Und wie gesagt, Traum war mal Fußballer zu werden, aber habe mir dann immer so eine Deadline gesetzt, wirklich, wenn du bis 24 das nicht schaffst, war dann mal bis zur dritten Liga oben, dann lässt es, gehst studieren, machst was anderes und dann kam irgendwie der Schritt in die Mode.
Ja, scheint auch ganz gut zu klappen, hast auch relativ Erfolg, fast 30.000 Follower auf Instagram ich bin froh, dass du heute hier bist und wir werden heute über diverse Themen reden. Freust du dich schon?
Ich freue mich, ich bin gespannt, ist mein erster Podcast, den ich ever mache, hör mir ab und an ein paar Podcasts an und freue mich einfach mal auch mal meinen Senf dazu zu geben.
Ja, was ich, wo ich mich sehr darauf freue, ist, du hast ja eine sehr kritische Meinung und eine sehr verbissene Meinung. Also wenn du eine Meinung hast, dann schwankst du auch nicht und weißt auch ganz genau, was du sagen möchtest. Deswegen werden wir heute mal ein Thema auspacken, was für den einen oder anderen Aufruhr gesorgt hat. Es geht heute um die Anschuldigung, dass der gute Virgil Abloh, Founder von der Off-White-Brand, was ja momentan sehr beliebt ist, beziehungsweise momentan kann man sich Off-White aus der Modeszene gar nicht mehr wegdenken. Ja? Er wird angeschuldigt, dass er diverse Pieces aus seiner neuesten Frühjahrskollektion für Louis Vuitton, dass er die abgeschaut hat. Und zwar von dem belgischen Designer Walter von Beindruck. Was sagst du dazu? Also hast du schon mal was von ihm gehört? Kennst du seine Pieces oder seine Klamotten? Weißt du ungefähr, wie er darauf kommt, dass er denken könnte, dass da auf jeden Fall was geklaut wurde?
Also weiter von Beindruck. Ich glaube zwei Shows in meinem Leben von ihm gesehen. Ist ziemlich nischig, ziemlich Avantgarde. Zählt ja auch zu den größten belgischen Avantgarde-Künstlern, so mit Andemme Meester, die so ab den 80ern wirklich für Furore gesorgt haben, wo das Ganze noch ein bisschen mainstreamiger war. Momentan ist er ein bisschen Nische, ich habe das natürlich mitbekommen, am Rande, weil ich habe jetzt zum ersten Mal irgendwie so ein bisschen die Fashion Week freie Zeit genutzt, weil sonst bist du ja immer im Januar die ganze Zeit unterwegs, irgendwie zwei Wochen am Stück und im Juni dann nochmal. Und von daher habe ich eigentlich mal abgeschalten, habe mir jetzt auch nicht die ganzen Shows, ging ja immer da eine Show und am nächsten Tag wieder um die Uhrzeit, habe ich mir alles gar nicht gegönnt, sondern wirklich dann, als es vorbei war, einfach alles mal durchgeguckt. Und natürlich, ja, habe ich dann auch diese Plagiatsvorwürfe gesehen, die dann kursiert haben. Ist ja bei Virgil jetzt nichts Neues, dass ihm das erstmal vorgeworfen wird. Dass sich Walter van Beurendonk dazu äußert, finde ich eigentlich auch logisch. Allein schon, ich meine, du bringst halt deine eigene Brand und deinen Namen auch wieder ein bisschen ins Gespräch. Ich glaube, so viele Google-Aufrufe, wie der jetzt hatte in den letzten paar Wochen, hat er die letzten Jahre nicht gehabt.
Das stimmt, ja. Ich kann mal vorlesen, was der Walter gesagt hat. Also Walter von Beurendonk hat wortwörtlich gesagt, ich übersetze das jetzt einfach mal vom Englischen aufs Deutsche. Virgil hat es schon wieder getan. Schon wieder, okay. Er kopiert nicht nur meine Welt, sondern auch meine Ideen, Schnitte, Farben, aber auch Signaturen, mit denen ich mich seit 1985 beschäftige. Er wird als einer der besten Designer aller Zeiten gezählt und hätte eigentlich unzählige Möglichkeiten, mit jedem Designer in dieser Welt arbeiten zu können. Ja. Er hätte mich einfach ruhig nach einer Kollaboration fragen können. Also ich finde, das hört sich ja schon irgendwie verletzend an. Also er wurde ja schon irgendwie getroffen. Und wenn wir uns jetzt die Kollektion ansehen, da sehen wir diese reizenden Farben, Figuren, die er auf seine Klamotten packt. Das sieht man ja nicht immer. Also kann man da schon sehen, okay, Louis Vuitton hat das jetzt auf einmal auch. Es ist irgendwo ja schon berechtigt, dass man sich darüber aufregt oder nicht.
Ja, ich meine, wenn man das erstmal ganz neutral betrachtet, natürlich ist eine gewisse Ähnlichkeit da, auch von der Farbwahl. Sie haben beide halt kräftige Farben gewählt. Ich glaube, das Louis-Outfit war in Blau von Walter von Beendonck vor, wann war es, 2016, glaube ich, war in so einem knallen Rot. Also relativ kräftige Farben. Die Ähnlichkeit ist da. Wenn man das, wie gesagt, jetzt nüchtern betrachtet, von Walter von Beendonck Seite natürlich, sieht das nach Plagiat aus. Von Virgil-Seite ist es jetzt natürlich nicht das erste Mal, wenn wir uns erinnern, da diese vor Off-White, die Off-White-Pieces, diese gelben, die geprintet waren mit den Schriftzügen, es war vor 3 Jahren oder so, wo irgendwie so ein Designer von der Fashion Week in Lagos, Nigeria, kopiert hat. Ich meine, die Vorwürfe gibt es ja immer wieder, aber ich glaube, es ist halt einfach, wie gesagt, können wir nachher auch mal drauf eingehen, einfach auch ein anderer kultureller Ansatz, und da clashen einfach wirklich zwei verschiedene Typen von Designer aufeinander, die aus ihrer Sicht die Wahrheit sehen und die Wahrheit aussprechen und sich im Recht sehen. Und von daher ist es, glaube ich, ein interessantes Thema, gerade weil auch Plagiatsvorwürfe jetzt ja nichts Neues sind in der Fashion. Also es ist halt einfach ein populärer, ein bekannter Fall, weil Louis Vuitton einfach zu den bekanntesten, vielleicht nicht momentan populärsten Marken, aber zu den bekanntesten Marken oder wahrscheinlich die bekannteste Marke der Welt ist.
Ja, klar. Du hast es eben schon angesprochen. Es ist irgendwo normal in der Modeszene, dass man sich gegenseitig abguckt, kopiert. Da habe ich eine Frage an dich, und zwar, wann gilt bei dir wirklich Nachmachen als Nachmachen? Oder inwieweit ist es erlaubt, dass man da jemanden oder eine Brand abschauen darf? Gibt es da Grenzen? Kannst du dazu irgendwas sagen? Also wann gilt geklaut als geklaut oder kopiert als kopiert?
Oh, schwierige Frage, weil zum einen, ich meine, wir kennen ja Kopieren mehr von Fast-Fashion-Häusern in den letzten Jahren, dass sie halt coole Sachen, die cool rauskommen, keine Ahnung, so ein Yeezy-Sneaker findest du dann noch, wenn man bei Zara oder so ein Balenciaga-Sneaker, also da geht's ja los. Und man muss erstmal grundlegend sagen, dass halt in Amerika, vor allem in Amerika halt, dass du halt 3D-Produkte nicht sichern kannst, rein rechtlich. Ne? Also 2D-Drucke und so von Künstlern kannst du sichern, da kannst du jemanden klagen, wenn er die einfach 1:1 kopiert. Bei 3D-Drucken wird das Ganze schwieriger, und generell hast du ja in der Mode eigentlich kein kannst du dein geistiges Eigentum schwer sichern, jetzt anders als in der Musik oder in der Kunst, wo das geht. Andererseits sage ich immer, ist es sehr, sehr schwierig, das Rad neu zu erfinden. Also eigentlich gab es schon immer alles Neues, gab es schon alles. Also es ist schwer, wirklich von Grund auf jetzt eine Jacke rauszubringen, die es so noch nie gab, oder eine Hose rauszubringen, die es so noch nicht gab. Ich glaube, ein bisschen Luft nach oben hat man da bei den Sneakers. Ja, wenn deine Nike Sakai zum Beispiel, es war was ganz Neues, der Triple S war was ganz Neues. Obwohl ganz neu, sie haben auch, wie gesagt, Einflüsse von der, wenn wir an die alten klobigen Sneaker, Skaterschuhe denken, die es da gab, von DC Shoes oder
Buffalo da, auch genau. 2000.
Also auch sowas gab es schon, aber gerade in Richtung Sneaker ist, glaube ich, so der einzige Markt, wo es jetzt ein bisschen futuristischer wird und wirklich komplett neue Sachen kommen, die wir vielleicht aus, keine Ahnung, Back to the Future oder so kennen, ja. Die wirklich sehr, sehr futuristisch sind. Ansonsten ist es, wie gesagt, schwer, ja, etwas als sein eigenes zu betrachten, glaube ich, weil auch der Ansatz halt ein ganz anderer ist. Da geht es mehr um Community, wenn wir jetzt im Virgils Fall denken. Also er bedient eine Community, und die Community trägt halt eigentlich ihn als Designer oder seine Brand, wenn wir jetzt an Off-White denken. Bei Louis ist es natürlich ein Long-Term-Investment, da wird man sehen, irgendwann in ein paar Jahren, wie stark die Community dann ist, wenn sie in das Alter kommt und sich auch die Klamotten leisten kann. Und Walter von Beendonck ist natürlich von der alten Schule. Ne? Und du musst sagen, Modeindustrie ist eine sehr, sehr inklusive. Also da können wir sagen, was wir wollen, auch von Instagram und so. Wenn ich da manchmal höre, okay, jeder kann teilnehmen an der Mode, Mode hat sich demokratisiert, das ist nicht so. Also einfach, das ist ein sehr inklusiver Kreis von wenigen Leuten, wo du sehr, sehr schwer reinkommst. Ja?
Stimmt.
Und die halt immer noch die alten Leute des Tages oder die Art und Weise, wie Mode funktioniert, bestimmen wollen.
Yeah.
Und Virgil ist da einfach von einer anderen Schiene, wo es viel um Emotionen geht. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Teil nehme, was es vielleicht vor 10, 15 Jahren mal gab, das jetzt aber 1:1 nehme, vom Look her, aber in einen anderen Kontext setze, ja,
Und einer wie ich, der vielleicht vor 15 Jahren so seine Pubertät hatte und mhm. sich zum ersten Mal mit Mode auseinandergesetzt hat und vielleicht eine gewisse Emotion dadurch ausgelöst wird, ist es halt ein ganz anderer Kontext, aber das Piece ist das Gleiche. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, da ist es halt schwer, ja, da einfach so ein Schwarz-Weiß-Denken zu haben und zu sagen, okay, das ist geklaut oder das ist nicht geklaut.
Ja, ja, weil zumal man auch wissen muss, dass unser Walter auch 63 Jahre alt ist und Virgil ja in den 80ern geboren, Anfang der 80er geboren ist, also 1980 geboren, 30 Jahre jetzt. Der ist ja fast doppelt so alt. Ne? Und vielleicht liegt es ja auch irgendwie daran, das kennt man ja auch so irgendwie aus der Gesellschaft, dass die ältere Generation es schwer hat, die neue Generation irgendwie zu akzeptieren. Vielleicht ist das ja auch in der Modeszene so. Ich habe dir ja eben den Text durchgelesen. Für mich hört sich das so ein bisschen an wie Jammern, muss ich ehrlich sagen. Damit macht sich ein Designer ein bisschen runter, sage ich jetzt mal. Ja? Ich finde, wenn man halt einfach, wenn man straight seine Linie geht und wirklich auch überzeugt ist von dem, was man tut, dann hat man es auch nicht nötig, da irgendwie einen Skandal draus zu machen. Ja? Meinst du, der Walter hat das auch irgendwie gemacht, um nochmal irgendwie in den Mainstream-Bereich zu kommen, beziehungsweise nochmal auf die Bildfläche zu kommen? Irgendwie, weil du hast ja eben gesagt, wenn man den jetzt googelt, kommen da viel mehr Ergebnisse als von vor 2-3 Monaten. Ja? Meinst du, das war irgendwie eine Art Taktik oder so? Kann das sein?
Na, also ich glaube schon, dass man es bewusst ausnutzt. Und ich glaube, er wollte nie Mainstream sein, dann hätte er es schon früher gemacht. Stimmt, also Nische ist sein Ding, definitiv. Ich glaube aber, wenn du so ein akribischer Künstler bist, egal was du jetzt machst, ob du Musik machst, ob du keine Ahnung, Contemporary Art machst oder Mode machst, verteidigst du halt dein eigenes Gut und sagst, es ist von dir. Also jeder, der schon mal irgendwie, keine Ahnung, vielleicht einen kleinen Flyer entworfen hat oder vielleicht einen kleinen Beat gebaut hat oder sonst was und der es dann hört, dann sagt er auch, Alter, das habe ich schon vor einem halben Jahr gemacht und jetzt hat der Wichser das kopiert, so auf gut Deutsch, weißt du? Und also, ich glaube, sowas wird es immer geben, ist auch gut, aber was ich halt nicht mag, und das ist halt so ein Spiegel der heutigen Gesellschaft, dass du sagst, okay, das ist schwarz und weiß, der hat es kopiert, egal, glaube ich, auf welcher Seite man steht, die Wahrheit liegt am Ende, wie so oft, immer in der Mitte. Und wenn da jetzt jemand sagt, okay, er hat es kopiert oder nicht kopiert und seine Meinung so radikal irgendwie vertritt, das sind dann oft auch die Leute, die, keine Ahnung, so eine beschissene Banane mit Duct Tape auf Art Basel feiern und sagen, das ist Kunst, weißt du, wo ich auch sage, okay, ey, weißt du, entscheidet euch, ihr habt jetzt auch nicht den Holy Grail erfunden mit der Banane und dem Duct Tape, aber das feiert ihr auf der einen Seite, aber ihr regt euch auf, wenn einer irgendwie eine Puppe nimmt und die in einen neuen Kontext platziert, weißt du, also ich glaube, man muss einfach Abstand nehmen von diesem Schwarz-Weiß-Denken und ich glaube, so Plagiate gehören irgendwie auch in die Mode, sonst hätten wir nie so jemanden wie Dapper Dan bekommen, der jetzt bei Gucci sein Ding macht, ja, und es gehört einfach dazu, sonst wäre so ein Track wie Blurred Lies von Pharrell nie so big geworden, weißt du, und das ist eigentlich ein gutes Beispiel, wenn du an den Track, ich weiß nicht, ob du mal gesehen hast, den Talk von Pharrell und Rick Rubin.
Nee, aber Zimmer?
Musst du mal reinziehen, da ging es halt darum, da haben sie halt auch geredet, ein Thema war halt Blurred Lies, das Lied von Pharrell, mussten sie auch massiv Geld bezahlen, weil es kopiert war. Ja, also laut Gericht.
Okay.
So. Das Ding war aber, dass die Noten komplett die anderen waren, ja, also der komplette Aufbau vom Track der andere war, aber die Emotion und das Feeling, was der Track erzeugt hat, war einfach dieselbe wie damals, vor, keine Ahnung, vor 20 Jahren. So, und dann hat das Gericht, geschworenen Gericht natürlich, 12 Geschworene haben halt gesagt, wurde halt die Frage gestellt am Ende, klingt das gleich? Na, natürlich ausführlicher, ich verkürze es jetzt nochmal, klingt das gleich? Und die haben gesagt, ja, weil das Lied einfach dasselbe Feeling hundertprozentig hervorgerufen hat, wie der Track damals. So, obwohl die Noten anders waren, der Aufbau und so weiter und so fort, aber was wurde gesagt? Okay, es wurde gesagt, das Lied ist geklaut. Ne? Ja. Und deswegen ist es ganz, ganz schwierig, da mit einem Schwarz-Weiß-Denken irgendwie ranzugehen.
Du hast ja eben auch Fast Fashion erwähnt, Zara, H&M und man sieht es. Man geht in den Zara rein, man geht in den H&M rein, man sieht die Silhouette und man sieht und man sagt, ha, guck mal, Balenciaga Triple S, dreifache Sohle oder ja, weiß ich nicht was. Da ist es dann irgendwie in Ordnung, oder nicht? Also ich meine, da sagt keiner was zu. Ja, aber hier jetzt zum Beispiel, wenn es irgendwie um wirkliche High-Fashion-Brands geht, da wird dann auf einmal gestichelt und das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Fand ich jetzt nicht so in Ordnung, dass er da irgendwie, also ich meine natürlich, er kann das natürlich was sagen, aber diese Anschuldigung ist jetzt, für mich persönlich fand ich das jetzt irgendwie unnötig. Da kommt der ein oder andere Gedanke zustande, dass man halt denkt, dass er da dann auch wieder auf die Bildfläche kommt und sich da irgendwie hochzieht. Ich habe ein interessantes Statement von Kanye West rausgesucht und ich habe mal geguckt, was er da so dazu sagt. Und Kanye West und Virgil Abloh sind ja langjährige Freunde. Er hat das tatsächlich mit Rassismus verbunden. Also er hat gesagt, ja, das sind auf jeden Fall Anschuldigungen, nur weil, jetzt auf gut Deutsch, ich sage das jetzt einfach mal so, nur weil Virgil Abloh von dunkler Natur oder dunkler Hauttyp ist, hat er da was gegen. Das muss Rassismus sein. Und wir müssen jetzt vorsichtig sein, weil wir wissen ja, dass Kanye West einen bipolaren Charakter hat, ja, unser angehender Präsident. Antwort ist zwar klar, aber was sagst du dazu, hier, zu Kanye West und seinem Statement?
Ich glaube, erstmal glaube ich, ihm ging es in dem Statement nicht unbedingt um Walter van Buurendonk jetzt direkt, okay, sondern generell, dass halt jemand wie Virgil halt, oder wie gesagt, was ich gerade gesagt, die Mode ist eine sehr inklusive Industrie. Mhm. Und dort reinzukommen, ist für jeden Outsider extrem, extrem schwierig. So, jetzt haben es ein paar gemacht, aber sie sind halt die Ersten, die Türen gerade eintreten und so community-driven Brands und Designer so ein bisschen auf die Bildfläche bringen. Wir haben jetzt Matthew Williams, der jetzt bei Givenchy ist. Wir haben Samuel Ross, der mit A Cold World immer besser wird. Yeah. Und wir haben Virgil. Also das sind ja alles so community-driven Designer, die ihren Platz einfach in der Modeindustrie gesucht haben und die Hürden dahin zu kommen irgendwie waren sehr, sehr schwer. Der Move mit Virgil zu Louis war natürlich damals eine Überraschung. Ich muss sagen, fairerweise, dass er seine Sache gut macht. Es ist natürlich schwierig, einen Kim Jones zu beerben, der dann bei Dior nochmal eine Schippe drauflegt. Yeah. Ist auch schwierig. Also da die beiden gegeneinander auszuspielen, wäre fast unfair, würde ich sagen, weil da würde eventuell Kim Jones minimal besser abschneiden, obwohl sie beide auf einem sehr, sehr hohen Niveau sind. Und von daher, glaube ich, ist mit dem Statement einfach gemeint, dass es generell für Outsider, ob es jetzt wegen der Hautfarbe ist oder so, es schwieriger ist, da reinzukommen, was ich persönlich nie verstehe, weil die Modeindustrie von, ja, das ist eine Industrie, die von Schwulen groß gemacht wurde, muss man ja mal sagen. Also wenn wir jetzt denken an Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld und so weiter, weißt du. Und du denkst halt eigentlich, dass in so einem Umfeld, wenn du schon die Minderheit bist und so eine Industrie dir zu eigen machst, so eine kreative, dass es eigentlich eine Open-Minded-Industrie sein sollte. Aber ist es halt leider nicht, weißt du. Und das sind halt immer so Sachen, die ich persönlich einfach nicht verstehe. Die Antwort darauf habe ich bis heute noch nicht gefunden. Aber ich glaube, das war eher mit dem Statement gemeint, ob man da jetzt Outsider ist Outsider, ob es da jetzt um Rasse geht, ob es da um Religion geht, ob es da um Geschlecht geht. Wenn du nicht der Masse angehörst, hast du es immer schwieriger als jeder andere.
Ja, ich habe auch mal, du hast mal einen Instagram-Live-Talk gemacht über diese Sache, über diesen Rassismus-Talk und sowas. Fand ich auch ganz interessant. Ich glaube, du hattest da den, helf mir mal auf die Sprünge, den David Alaba hattest du da, glaube ich, eingeladen für oder so?
Nee, das war nicht, wen hatte ich? Ich glaube, Mados waren eher so in meinem Umfeld ein paar Kunden.
Ah, okay.
Alaba war auch in der Modetalk-Serie.
Ach so, ja. Ja, und da hast du dich auch zu geäußert, also ein paar Geschichten erzählt. Also wie gesagt, das hast du recht, das ist schade, dass man denkt, dass die Fashion-Industrie so open-minded ist und dass dann da irgendwie immer wieder irgendwelche, was heißt irgendwelche, aber dass dann wieder Leute kommen und die dann da wieder mit der Rassismuskeule da rumschwingen. So, ja. Ja, also um nochmal auf das Thema zurückzukommen mit Virgil und Walter. Das sieht man ja, also es war jetzt nicht das erste Mal. Es gibt ja auch zum Beispiel, ich muss jetzt nochmal auf eine andere Brand zugreifen, und zwar von dem bekanntesten Fashion-YouTuber unserer Zeit momentan, ja, und zwar Justin. Da wird zum Beispiel auch vorgeworfen, teilweise also in jeder Kollektion, wenn ich da mir die Reviews ansehe, die übrigens sehr gut sind, ja, also macht es auf YouTube, lädt er immer kurz vorher seine Kollektion beziehungsweise als kleines Filmchen hoch und präsentiert die, und da lese ich auch immer wieder teilweise Kommentare, dass die neueste Kollektion mal wieder geklaut wurde, oder ich weiß nicht, du kennst ja Acne Studios, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, ist das skandinavisch, ne? Die hatten damals diesen sehr bekannten Sweater mit dem Acne Schriftzug auf dem Saum. Und Justin hatte damals dann, ich glaube, das war 2017, 2018, hatte der dann in seiner Kollektion, vierte Kollektion war das, glaube ich, hatte der auch denselben Schnitt, diesen Boxy-Schnitt, was ja auch relativ modern war, und hat da dann dieses Peso drauf gehabt. Und dann kamen wieder Anschuldigungen und hier und da. Und wie du siehst, man kann es niemandem recht machen. Ja? Und da sehe ich das zum Beispiel auch wieder. So. Ob das jetzt geklaut ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob du da was zu weißt oder nicht, aber ja, also Peso sagt dir bestimmt auch, also hat es ja auch im Instagram Live-Talk letzten Tag, hat es ja auch mit Justin da ein Interview, hast du auch gefragt, ob er mal ein, zwei Pieces von seiner neuen Kollektion liegt?
Wie gesagt, ich sag nochmal, ich glaube, man kann das Rad sehr schwer heute neu erfinden. Und wenn du Sachen in den neuen Kontext passt, die für deine Community funktionieren und deine Anhänger, die Brand feiern, dann ist es halt so, weißt du? Weil nur weil da jetzt einer mal einen Schriftzug auf den Kragen druckt oben, weißt du, heißt es nicht, dass der Nächste das nicht auch machen darf. Also er hat es jetzt nicht für Lifetime irgendwie patentiert, ne? Wenn es so ist, dann ist es eher der Fall, dass die Brand halt, dass es halt ein Signature-Piece von denen ist. Ne? Und wenn ein anderer das macht, natürlich erinnert das vielleicht an dieses Signature-Piece. Aber wenn Leute schreiben beispielsweise, ich meine, Justin produziert auch sehr, eigentlich doch relativ weit im Voraus.
Okay.
Wenn du jetzt Fast-Fashion-Retailer anguckst, da wird teilweise in 2 Wochen produziert. Mhm. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, okay, da ist ein geiles Piece, was weiß ich, ein JLW Anderson, Crewneck oder so, oder ein Louisville-Hoodie, dann sind die imstande, ein Abbild davon innerhalb von 2 Wochen zu produzieren und in die Stores zu hängen. Und das geht relativ schnell. Und so schnell ist Justin gar nicht, dass er da auf Sachen wie, was haben sie da immer gesagt, ich glaube, Root, haben sie, fällt oft der Name,
ja, ja,
und so weiter, dass er das da so kopieren kann. In der Mode ist es so, dass es gewisse, ich meine, wer sich ein bisschen auskennt, kennt so Plattformen wie WGSN, Trend Forecast und so weiter. Und die arbeiten jetzt am Trend Forecast beispielsweise für 2022 Spring Summer. Und ein Großteil der Modeindustrie hält sich einfach daran. Weißt du, natürlich gibt es dann immer mehr Schneidung. Ich meine, ist nicht verwunderlich, wenn du zum Beispiel siehst, okay, jetzt vor Wintersaison 20, die jetzt ansteht, viele gehen auf Olivgrün. Warum gehen sie auf Olivgrün? Die sitzen ja nicht alle in getrennten Ateliers und auf einmal, okay, ich mache Olivgrün und durch Zufall siehst du in jeder zweiten Show Olivgrün, weißt du? Also es gibt gewisse Sachen, die einfach Trend ist, aber Trend-Forecast betrieben und da hält man sich dann drauf. Aber was Justin angeht, ist einfach, ich glaube, er macht seine Sache gut. Das Ding ist natürlich, wenn du in Deutschland bist, bist du eine Hochkultur von Neidern hier in Deutschland. Das ist halt einfach so. Und ich glaube, da sagen viele dann Dinge, die sie, keine Ahnung, wo sie nicht zweimal drüber nachdenken.
Ja, die deutsche Kultur ist ja auch irgendwie so, also ich sag jetzt mal, der typische Deutsche, der ist, also da passt das Sprichwort eigentlich ganz gut, der Bauer frisst nichts, was er nicht kennt, ja. Ne? Und ja, die Deutschen müssen ein bisschen wärmer werden mit dem, ne? Also habe ich oft schon mitbekommen, dass man irgendwie, wenn man eine komplett neue Silhouette von einem Schuh sieht oder irgendwie was Neues irgendwie sieht, dass man dann sofort sagt, oh nee, komm, hör auf. Aber dann so, wenn man dann die ein oder andere Fitpick sieht, dann freundet man sich da schon relativ an. Ja, also die Antwort auf die Frage, war da jetzt irgendwas geklaut von Virgil, von Walter oder so? Man kann das Rad nicht neu erfinden. Da hast du recht.
Ja, man kann es auch nicht, im Endeffekt kannst du es auch nicht sagen. Ich meine, ich glaube schon, dass jemand, so, wie gesagt, diese neue Generation Designer, die sind jetzt nicht, dass sie sagen, okay, wir müssen von Scratch auf irgendwas Neues machen, was geil aussieht. Ne? Wenn wir jetzt an den IKEA-Stuhl denken zum Beispiel, wo es auch gesagt wurde, okay, der Stuhl von IKEA, den Virgil gemacht hat für die IKEA-Kollektion mit Off-White, den haben wir auch schon mal irgendwo gesehen, hieß es dann, weißt du? Also gibt es ganz, ganz viele Geschichten und das können wir auch mit anderen Brands fahren. Wenn wir da an Yves Saint Laurent, ich weiß gar nicht, wann es war, da ging es mal um so ein Tuxedo für eine Frau, den dann, wer war das? Nicht Paul Smith, wer war das? Irgendwer hat auch ein Plagiat gemacht und da mussten sie auch massiv krass bezahlen. Was? Ralph Lauren war es.
Okay.
$350,000 damals zahlen.
Okay.
Wow. Gibt es immer wieder, wird es immer wieder geben. Oder Strenes, Strelson, die beiden Kreuze. Auch bei Logos geht es auch immer hin und her. Darf man das nicht? Oft heißt es dann, okay, lass die Kollektion noch so hängen, wie sie ist, weil verbrennen ist auch unnötig.
Ja.
Und danach änderst du bitte dein Logo oder änderst das Design. Das gibt es auch ganz oft. Aber wie gesagt, die neue Generation ist halt einfach, die sind halt extrem stark darin, gewisse Dinge zu connecten. Also ich sage mal Connecting Dots, weißt du, hast so ein gewisse visuelle Intelligenz, dass du in der Lage bist, verschiedene Dinge, die visuell auf dich einwirken, dass du die verbinden kannst anhand von Emotionen, so wie es deiner Community dann gefällt.
Mhm.
Und da sind sie halt extrem stark drin. Es geht nicht mehr heute darum, irgendwie das neue Teil, was noch keiner gesehen hat, zu entwerfen, weil das extrem schwierig ist, weil auch wie gesagt, Mode wieder ein bisschen low-key wird, ein bisschen einfacher wird, funktioneller wird. Gerade jetzt Corona-Zeit ging es viel um Funktion, was kann ich zu Hause anziehen und so weiter. Ich brauche Klamotten, damit ich Sport machen kann und so. Und von daher geht es einfach wirklich nicht mehr irgendwie den Leuten zu diktieren, was sie tragen sollen, sondern ein Stück weit auch der Community, deinen Fans, die dich auch unterstützen, jetzt nicht nur finanziell, aber auch vielleicht in Sachen Engagement, was halt auch ein Riesenwert ist, denen auch ein Stück weit das zu geben, was sie möchten.
Ja, ich habe halt viele Leute, die sich für Mode interessieren in meinem Umkreis. Und du weißt es, also ich glaube, das ist bei dir wahrscheinlich auch so, und du weißt nicht, wie verschieden die sind. Ne? Also ich habe einen Kollegen, der setzt einen sehr hohen Wert auf die Street-Style-Culture, er trägt gern Vintage, so seine Sachen müssen halt irgendwie, die müssen halt eine Geschichte haben, die müssen eine Story haben. Ja, da sucht man halt auch. Die Leute sagen dann zum Beispiel, dass dieser ganze Klamottenstil, der gefällt mir nicht, weil das ist irgendwie, da ist jeder wie alle. Piefige Klamottenstil, wo jeder ist wie alle. Ja, das verstehen die nicht. So. Und dann habe ich noch andere Freunde, die zum Beispiel sagen, boah, ja, ey, dieser Neuzeit-Shape, der ist heftig, der ist cool. Die sortiere ich halt eher in diese Schiene rein. Ja. Da sieht man halt einfach auch, wie diese Fashion-Szene halt komplett unterschiedlich ist. Ne? Und das mag ich halt auch daran. Also, cool. Wie gesagt, ich habe auch jetzt mal eine andere Frage an dich, und zwar Sean Stussy, der ist ja jetzt auch wieder neu, also er ist jetzt wiedergekommen. Ja?
Aufgewacht.
Und der hat jetzt mit Kim Jones zusammengearbeitet und wird jetzt im...
Vor fast einem Jahr schon, ne?
Ja, genau, vergeht. Richtig. Ja, wie man sieht, also der hat jetzt die neue Kollektion, wird jetzt bald rauskommen. Mhm. Siehst du da irgendwie Akzente von Sean Stussy so an den Farben oder sowas? Also was hältst du von dieser neuen Kollektion, wenn du die gesehen hast? Ich weiß nicht.
Ich habe sie gesehen. Ich glaube, ist halt für ein relativ, ich würde sagen, junges Publikum. Klingt immer so blöd, aber mit jung meinte ich halt einfach so, dass der typische 40-Jährige einfach nicht mehr so rumläuft heute wie der vor 20 Jahren oder 30 okay. Jahren. Also alles, was unter 40 ist, junge Generation, die vielleicht Anfang 30, Anfang 35 oder 35 ist, jetzt vielleicht ein bisschen Geld verdient, dass sie in wertigere Klamotten investieren kann. Für die ist das natürlich. Ich finde den Mix sehr gut geworden. Okay. Ich fand auch cool, was sie mit den Logos gemacht haben, mit den Fonts gemacht haben, die Prints und so. Also ich fand, es war eine sehr erfrischende Kollektion. Okay. Jetzt auch nichts, wo das Rad neu erfunden wurde. Es waren einfach geprintete Sachen, die jetzt wirklich die letzten zwei Jahre immer mehr kamen. Aber ich glaube, es ist, wie gesagt, wir haben vorhin draußen kurz geredet, es ist so ein Ding, diese ganze Skater-Szene. Wenn wir überlegen, Anfang der 2000er waren halt, wo ich so aufgewachsen bin in der Pubertät, war halt die Skater-Szene big. Also da war nicht mal Hip-Hop big, da war Alternative Music big. Skater-Mucke, hast vielleicht, keine Ahnung, Milne Collin, NOFX, Limp Bizkit gehört, so ja, die ja, Geschichten, ja. Korn und so weiter. Und bist da rumgeskatet irgendwie, weißt du? Ja. Und die Szene kommt jetzt, glaube ich, wieder so ein bisschen, und dementsprechend ist es dann wieder auch ein Uplift für Labels wie Stussy, für, was haben wir noch, Carhartt mit den ganzen, wie sagt man, Cargo Pants und so weiter. Bands, die sich eh immer schon sehr, sehr gut getan haben und so diesen Absprung geschafft haben von der Skater-Brand zu einer wirklich sehr, sehr kommerziellen Brand, die trotzdem Wiedererkennungswert hat, ganz einfach. Und ich glaube ganz einfach dann, das ist die richtige Zeit, um sowas zu machen. Wenn wir auch an Evan Mock denken, Riesentyp auf Instagram, modelt, skatet, hat seine eigene Klamottenlinie jetzt rausgebracht. Also die Szene kommt wieder so ein bisschen, auch wenn wir mal rumgehen, wenn ich jetzt hier durch den Stadtpark gehe in Wien oder so, oder bei mir im Schwarzenbergplatz, ja, die Jungs skaten einfach wieder. Ja, und das ist einfach geil, es ist fresh. Und das, wie gesagt, passiert immer so wellenförmig. So alle 15 Jahre, Skater-Szene nimmt zu, dann ebbt sie wieder so ein bisschen ab, wie es mit allem ist. Tailoring, Streetwear, wir werden auch wieder einen neuen Streetwear-Hype sehen in 6, 7 Jahren. Und jetzt geht es halt wieder ein bisschen Richtung Tailoring. Wenn wir alle die Schnauze voll haben wieder von den weiten Anzügen, dann geht es halt wieder so ein bisschen zurück. Und von daher passt es einfach zeitlich.
Das sieht man auch bei Nike momentan. Also die limitierten Sneaker, das sind halt, die werden, also da wird ganz gerne auch jetzt hier die Dunk-Low-Silhouette genommen. Ne? Also ja. Jordan 1er, klar. Ja. Existiert.
Auch Nike SB ist ja vollkommen modisch geworden. Also ja. Komplett.
Ja. Du siehst das halt auch an der Silhouette, ne? An die limitierten Sneaker, die man auf der Sneakers Nike App kriegt. Das sind teilweise...
Oh, ich war so enttäuscht vom 8.8., Alter. Ich bin mir so am Sack, Alter. Ich so, was kommt da? Und dann machen sie so ein Ding, was ich überhaupt nicht verstanden habe.
Ja, das stimmt. Aber man sieht, die Silhouetten, die limitierten Silhouetten von Nike, die greifen jetzt auf die Dunk Low Silhouette. So. Ja. Auch Skater, siehst du auch Merkmale von der ganzen Skater-Szene und so.
Auch Adidas mit dem Jonah Hill, den sie jetzt rausgebracht haben, der Superstar und so weiter und so fort. Das sind ja alles Silhouetten, die Skater verwandt sind eigentlich.
Ja, genau. Ne? Auch Nigo mit Human Made. Da hast du auch jetzt, der hat jetzt auch, glaube ich, Schuhe rausgebracht mit Adidas zusammen, die quasi die Farben von diesen alten Babestars hat. Ja, ja? Was sagst du dazu? Also was hältst du so persönlich davon?
Ist cool, ist natürlich ein Ding. Man muss Nigo kennen, man muss Human Made kennen. Also viele Mainstream-Leute hier in Deutschland, Österreich kennen es eventuell nicht, außer sie sind wirklich in den Streetwear-Kreisen unterwegs. Ich glaube, Asien sieht es anders aus. Das ist halt ein Big Name. Oder in Amerika kriegst du überall, ob im Kith oder also kriegst du einfach überall.
Ja, klar.
Und es ist cool. Ich wünsche mir von Adidas nur wieder so ein bisschen mehr Innovation. Also sie hatten ja damals, wo der erste Ultra Boost rauskam mit der Sohle, das war halt, es war Legende. Das hat den Nike Wushi und so in den Schatten gestellt, mal 10. Also ich glaube, technologisch von den letzten 10 Jahren ist es das Beste, was rauskam. Dann mit dem Yeezy natürlich. Also er hat halt komplett die Sneaker-Kultur oder die Sneakers Mainstream gemacht, dass sie auch wirklich jeder Jockel im 0815-Dorf mit Sneakers auskannte und gesagt hat, okay, Alter, ich will den haben. Und jetzt finde ich gerade, ist Nike wieder so ein bisschen upcoming. Aber die Human Made Adidas, es ist gut, ist nichts Außergewöhnliches, aber es ist solide, also es ist solid. Wenn ich feiere aktuelles Leaning aus China.
Okay.
Haben jetzt auch mit Soland eine Collab gemacht und die sind sehr futuristisch, die Sneaker. Die Sohle besteht aus mehreren einzelnen Teilen und so ein bisschen Aufhänger auf den Triple S Balenciaga, der auch halt wahrscheinlich in den nächsten Jahren halt nicht mehr so oft getragen werden wird, aber der einfach für die Sneaker-Szene bahnbrechend war, weil es halt einfach ein Sneaker war, der halt komplett anders war, eine Sohle aus 10 Teilen und so weiter, also das war schon heftig. Und sowas erwarte ich mir jetzt von Nike viel und ich hoffe, dass Adidas da ein bisschen nachzieht.
Ja, da wollte ich Sie sowieso nochmal fragen, was du so von japanischer Fashion hältst, hier dieser Billie Eilish-Style. Ich sehe halt immer nur, wenn ich auf Instagram unterwegs bin und ich mir da diese japanischen Fashion ansehe, dann sehe ich da auch schon Shapes, die man so nicht an jedem Menschen sieht. Ne? Also die sind sehr verrückt, die Japaner, und gönne ich denen auch. Also ich feiere zum Beispiel auch Issey Miyake, ich weiß nicht, ob der ist er Japaner, also...
Japaner
ist er?
Ist Miyake.
Ich mag seine plissierten... das, was er halt macht, so, ne? Feiere ich halt. Und was sagst du so dieser japanischen Fashion? So, ist das was für dich? Könntest du das an dir vorstellen, so mal ein Piece oder sowas?
Also es war schon immer ein Riesending. Also global gesehen, wenn wir uns jetzt Fashion betrachten, gerade aus dem Asiatischen raus, nehmen wir jetzt Japan oder Südkorea, sind ja viele Dinge, die dann rüber schwappen. Ne? Also die sind uns wirklich 1-2 Jahre oft voraus, haben halt noch stärker diesen Avantgarde-Touch, den wir jetzt vielleicht in den westlichen Ländern eher, wenn wir so an Rick Owens Zeit zurückdenken, wo die crazy war, das sind so die Shapes, die Silhouetten, sehr avantgardistisch angehaucht, die dann gut funktioniert haben. Es gibt coole Designer aus Japan, wir haben Junya Watanabe, Comme des Garçons, an die denken, wir haben Yoshi Yamamoto, wir haben Issey Miyake, also es gibt ganz, ganz viele, die das geil machen. Issey Miyake für mich persönlich hat so die Transition jetzt geschafft, auch im Westen sehr mainstreamig populär zu werden mit den plissierten Hosen von En Plissé. Mhm. Sehr, sehr geil. Die Shorts sind, glaube ich, sage ich immer wieder, ist so die beste kurze Hose, die es, glaube ich, diesen Sommer gab. Und von daher ist es ein Ding, was eigentlich immer da war. Was dann rüber schwappt, ist natürlich, kulturell gibt es natürlich Unterschiede. Wir haben teilweise ein anderes Wetter. Wir würden jetzt nicht immer so weite Silhouetten anziehen. Ich glaube, wenn du da eher nach Middle East gehst, wäre das so ein Ding, was da funktionieren würde, so eine weiten Silhouetten einfach, weil das Wetter einfach viel, viel wärmer ist.
Ja, klar.
Und wir brauchen dann doch im Winter halt eine dicke Jacke und können uns nicht teilweise so kleiden. Und von daher, aber ist es geil. Also ich mag es persönlich sehr, sehr gern. Gerade diese weiten Silhouetten sind halt was du dann auch im Tailoring wieder siehst, wenn du dir Wu Yung Mi anguckst beispielsweise, die in Paris zu Hause sind. Aber ich glaube, koreanische Wurzeln hast.
Ja.
Opening Ceremony, selbst auch zwei Asiaten, die da am Werk sind. Also es gibt viele, die im Westen auch populär sind und viele, die halt in Asien sehr, sehr stark ist, was für die meisten Brands eher am wichtigsten ist, weil die am meisten verkaufen.
Ja, klar. Und ganz zu schweigen von der eigentlich mainstreamsten Streetwear, japanische, also Streetwear, Japanese Brand. A Bathing Ape, ja. Also
Bathing Ape, ja.
Ist halt schade, dass Nigo 2013 dann die Firma bzw. sein eigenes Label verlassen hat. Mhm. Viele Kritiker sagen auch, die Kollektion war niemals mehr so gut wie damals. Ja, weiß ich nicht, lässt sich bestreiten. Weiß ich nicht, also Bathing Ape hat ja viele, viele Silhouetten und man hat einmal diesen Shark Hoodie, dann hat man diesen Affen mit der Sonnenbrille oder
MCM-Collab jetzt.
Ja, genau.
Ja.
Oder, wie gesagt, auch der Babestar, das ist halt ein Bootleg von einem Nike Air Force One. Mhm. Weiß ich, feier ich. Weiß nicht, hat halt irgendwie was Farbliches, ne? So, wenn man auf Farben steht, so, dann kann man das tragen. Ja, also ich weiß nicht, was hältst du von der Bathing Ape? Feierst du? Hast du irgendwas im Schrank oder so?
Ich war nie ein großer Fan, persönlich, einfach weil das für mich zu Streetwear angehaucht bin.
Ja.
Und ich jetzt mittlerweile im Alter bin, also wenn es sich knack Alter und Anfang 30 fängt sich halt auch ein bisschen zeitloser anzuziehen.
Ja.
Hier und da baust du mal das ein Streetwear-Piece an, aber meine 0815-Garderobe ist wirklich einfach eine cleane, weite Hose, ja. Hemd drüber oder ein T-Shirt drüber, was einfach clean aussieht und dann baust du hier und da mal so ein Image-Piece ein. Hätte ich halt, wenn dann Anfang der 20er wirklich feiern müssen, aber da war mein Horizont noch nicht gen Osten gerichtet, wenn man das mal so sagen. Aber es ist, ich verstehe den Hype, ich verstehe diese Marke und finde sie auch gut. Vor allem, wenn man bedenkt, und das ist es halt, aus welchen, da geht es halt um Kultur, da geht es um Emotionen, da geht es halt um Community ganz einfach.
Genau.
Und das ist, glaube ich, das, was in der Mode immer entscheidender wird. Sei es im Retail, sei es bei Brands, sei es im Online-Engagement, sei es bei beschissenen Influencer-Kampagnen.
Ja.
Am Ende geht es wirklich um die Community und da streut sich dann irgendwann die Spreu von Weizen eigentlich, wer da eine Community hat und wer keine hat.
Genau, und da sieht man dann auch, welche Community schon langsam auch zum alten Eisen gehört. Ne? Ist ja bei ASICS auch schon. Ja. ASICS G-Lite, der Koi, das ist zum Beispiel ein Sneaker, der sehr limitiert war. Ich glaube, in den nächsten Tagen kommt auch wieder ein neuer ASICS-Sneaker, der sehr limitiert ist. Interessiert sich die Jugend nicht so sehr wie, ich sag jetzt mal, der alteingesessene Sneakerhead von damals. Ne? Und so kann ich halt Bathing Ape, die Brand würde ich da auch irgendwie einsortieren in diese Richtung.
Ja, es kommt drauf an, halt wie du es machst. Ich meine, wenn du jetzt, kannst jetzt schwierig der Vergleich, weil Essex halt immer noch von Laufschuhen lebt. Und dann, wenn du ein gesundes Polster hast, dann Laufschuhe das verkaufst. Also jetzt, letzte Quartal war, glaube ich, der populärste Artikel bei Männern auf Platz 2 waren Essex Laufschuhe.
Ah, okay.
Ne? So, also gibt ja immer von List die Quartalsportale, wo die 10 oder 20 most popular brands und most popular pieces gedroppt werden, wo Louis beispielsweise auch nicht dabei war unter den Top 20, aber wahrscheinlich jetzt nächstes Mal dabei sein werden nach der Show. Aber da war Essex dabei und die machen es eigentlich ganz gut mit den Collabs mit wie heißt der, Costa Dinov oder wie der heißt da, und mit GmbH und so weiter. Also die machen das schon sehr, sehr clever, sehr, sehr low-key und langsam, aber die züchten sich halt so langsam, sie holen sich halt da und da die modebewussten Leute ab. Und wenn du nach Berlin gehst, ich meine, so ein Essex ist halt wie so ein New Balance, ist halt so ein cooler Statement-Schuh, der irgendwie nicht zum Outfit passt, aber dann doch wieder passt und deswegen rockst du ihn am Ende des Tages.
Ja, genau, also genau, New Balance sind auch, also ich habe einen Kollegen, der schwört da auf die Quali auch, ne, weil ist ja made in England, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, made in England oder USA. Muss mal gucken. ja, und der sagte, das ist zum Beispiel jemand, der Nike halt nicht so gern mag, weil die halt, weil er viel, ja, er arbeitet im Sneaker-Store und der sagt, da ist so viel, durch die Massenproduktion ist die Quali nicht so gut. Du hast Glue-Stains, du hast da irgendwelche Fehlproduktionen und sowas. Und der sagt, das ist zum Beispiel bei New Balance nicht so. Ja, aber wie du eben schon gesagt hast, GmbH hast du eben auch erwähnt. Ich finde auch, Daily Paper oder Casablanca, das sind Brands, die kommen jetzt langsam.
Ja, Casablanca ist Legende.
Ja, habe ich gesehen, ey, du magst sie, ne?
Die rasieren alles. Wir machen jetzt Frauen und sind halt, das ist halt das, was ich meine. Da merkst du halt, von Tag 1 haben die halt Sachen für eine gewisse Community gemacht, weißt du? Und da die Transition zu schaffen, natürlich, wenn du ein Walter von Birendonk bist, dann hast du deine Avantgarde-Community.
Klar.
Wenn du jetzt zum größten Label überhaupt die Creative Direction für Männer übernehmen kann, was in der Modebranche für Designer wahrscheinlich zu den Top 3 Jobs weltweit gehört, natürlich sagst du es erstmal zu.
Yeah.
Punkt, darüber brauchen wir jetzt nicht diskutieren.
Auf jeden Fall.
Und da ist jetzt einfach die Challenge, okay, wie schaffst du es, einfach für eine Louis Vuitton Community aufzubauen? weißt du? Und natürlich, der Louis Vuitton ist ein klassisches Label, was von, immer noch von Lederware lebt. Also wir haben Gürtel, wir haben Schuhe, wir haben Taschen vor allem, ja, wo du einen Umsatz machst. Klamotten einfach ist schwierig, weil das ist halt für eine Zielgruppe, die eventuell noch nicht das Geld so hat. Also damit werden sie jetzt wahrscheinlich nicht reich, aber es ist, wie gesagt, es ist ein Image, was du spielen kannst und was du displayen kannst über deine Windows, über deine Shops und so weiter und so fort. Und wo du eine neue Community heranzüchten kannst, ganz einfach. Und das ist, glaube ich, auch das Ziel. Und wenn du eine Community hast, die verteidigt dich auf Blut, und wenn da jemand sagt, okay, du hast was kopiert, dann sagen die, Alter, weißt du, geh mal nach Hause und geh vor deiner Dreckstür. Weißt du? Und das ist halt. Und da will Louis Vuitton, glaube ich, auch hinkommen. Es ist ein weiter Weg. Wie gesagt, ich glaube, das Virgil-Ding, habe ich anfangs erwähnt, ist ein Long-Term-Investment. Und ehrlich gesagt, ich meine, die schmunzeln, glaube ich, über den Walter von Biendonk. Ist jetzt nicht böse gemeint, weil er halt in seiner Nische extrem gut ist, was er macht und eine Generation oder ein Jahrzehnt auch mitgeprägt hat mit den Antwerpen, mit den großen Sechs aus Antwerpen. Und ja, mein Gott, es ist ein schönes Thema, über das wir reden können, deswegen reden wir auch darüber, aber klar, was in 4 Wochen vergessen ist.
Ja, klar. Ja, also wie gesagt, um das alles nochmal so ein bisschen abzurunden, abzuschließen, Antwort auf die Frage, wurde da jetzt was nachgemacht oder nicht, es interessiert einfach nicht so viele Leute, weil, wie gesagt, man, Fashion ist halt Fashion, es ist die ganze Zeit, es ist ein Rad, was sich die ganze Zeit dreht und es dreht sich schnell, ja, und da kann man auch nichts gegen machen, so, also ich meine, in 1-2 Jahren sind schon wieder andere Sachen auf dem Schirm, die dann heute, sagen wir mal, nicht mehr so, wo nicht mehr so viel Beachtung geschenkt wird. Ja.
Ich meine, ich bin mir sicher, du würdest, wenn du 80% der Kollektionen dir anguckst von den Designern, die es heute gibt, findest du in jeder Kollektion irgendwas, wo du sagen könntest, okay, das habe ich aber schon mal gesehen. Genau. Wie gesagt, es ist einfach komplett schwierig. Ich glaube, die Wahrheit, schon mal gesagt, so mein Credo liegt bei allem irgendwo in der Mitte. Von daher einfach Kirche im Dorf lassen und gucken, was passiert, ganz einfach.
Und das einfach mal vielleicht ein bisschen positiver sehen. Dass das die ganze Zeit im Umlauf ist. Dass sich immer ständig was verändert. Dass du hier, der Sneaker, wow, guck mal hier, du kannst dich ja den ganzen Tag mit Fashion beschäftigen. Das ist, glaube ich, auch das, was wir beide auch den ganzen Tag machen irgendwie. Ne? Morgens aufstehen, gucken, was gibt's Neues hier, Instagram, dies, das. Das gehört einfach dazu. Und ich bin froh, dass das so ist. Ne? Und wie du eben gesagt hast, Kirche im Dorf lassen soll, sich da nicht so viele Gedanken zu machen soll und seine Energie vielleicht anderen Sachen widmen soll.
Voll, absolut.
Ja? Von daher. Ja, mein Lieber, das war Folge 14. Vielen Dank, dass du hier warst. Ich finde, das war auf jeden Fall ein sehr gutes Gespräch von uns beiden. Ja, vielleicht sieht man sich demnächst mal irgendwann irgendwo. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke dir, wie gesagt. Hat Spaß gemacht.